Ich freue mich, dass ihr hier seid. Und ich freue mich, dass ich das Wort austeilen darf und das auch gerne tue. Die Religion ist Opium für das Volk, nichts als geistlicher Fusel, sagte einst Wladimir Iljitsch Lenin, der russische Rechtsanwalt und Revolutionär. Das Evangelium, die frohe Botschaft, alles Quatsch, alles Lüge, nichts als Märchen. Ein junger Mann erzählte mir kürzlich unaufgefordert, dass er sich selbst hasst wie die Pest und dass er sein Leben total verpfuscht hat oder dass es verpfuscht ist. Mit 26 Jahren sieht er keinerlei Perspektiven mehr für sich. Wenn er seine Medikamente absetzt, dann hört er wieder diese Stimmen. Und wenn er sie nimmt, ist er völlig saft- und kraftlos. Ich hörte ihm lange zu und kam dann zu dem Schluss, dass hier nur einer helfen kann. Er hat mir noch viel erzählt. Ich sagte ihm, wenn er wirklich gesund werden will, möge er sich doch von Jesus Christus helfen lassen. Das ist der sicherste, mir bekannte Weg, damit er wieder gesund wird und um da aus dieser Spirale herauszukommen. Da wurde der Kerl richtig böse. Er verbat sich diese Märchen, diesen Mist, wie er sich ausdrückte. Er sei überzeugter Atheist. Weiter will ich dies jetzt gar nicht ausführen. Was macht mich, was macht euch denn so sicher im Glauben? Was macht euch denn so sicher im Glauben, dass ihr auch heute Morgen wieder herkommt und das Wort hören wollt? Was macht euch denn so sicher, dass es wichtig ist, am Sabbatmorgen gemeinsam unseren Schöpfer und Erlöser anzubeten? Oder belügen wir uns vielleicht alle selbst? Sind Christen nichts als schwärmerische Traumtänzer? Hier meine Antwort. Erfahrungen mit dem dreieinigen Gott, Schöpfer und Erlöser. Vorab ein paar Worte aus der Schrift. Der Psalm 91 ist überschrieben mit den Worten unter Gottes Schutz. Da lesen wir in den Versen 1 und 2, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und diese Hoffnung krönt ein wunderbares Versprechen in den Versen 11 und 12. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Und noch ein Text aus der Schrift. Nach seiner Auferstehung spricht Jesus zu seinen Jüngern in Matthäus 28, Vers 18 nachzulesen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Oder in der guten Nachricht heißt es, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Denkt euch jetzt einen Bogen, der diese beiden vorgelesenen Texte der Heiligen Schrift verbindet. Einmal göttliche Hilfe für dich und für mich und die Vollmacht Jesu Christi. Unter diesem Bogen werden wir uns heute gedanklich bewegen. Und damit ich hier keine abstrakten und vielleicht schwer nachvollziehbare Geschichten aus einer fernen Vergangenheit und von fremden Menschen zum Besten gebe, werde ich euch einige meiner eigenen Erfahrungen zum Besten geben. Vorher möchte ich noch etwas sehr Wichtiges sagen. Ihr Lieben, es ist nicht möglich, dass ein Mensch, der dem Evangelium glaubt, dass ein Mensch, der Gottes Angebot zur Versöhnung angenommen hat, und dass ein Mensch, der Gott ernst nimmt, keine Erfahrungen mit Gott macht. Nochmal, das ist unmöglich. Das gibt es nicht. Leider sind wir meist so abgelenkt und mit vielen anderen Dingen beschäftigt, dass wir das Eingreifen Gottes oft gar nicht wahrnehmen. Vieles nehmen wir auch als selbstverständlich hin. Das gehört sich einfach so. Allein, dass ihr heute hier seid, dass ihr Freude habt an seinem Wort, ihr Lieben, das ist ein großes Wunder. Das ist nicht selbstverständlich, wir haben es heute Morgen im Bibelgespräch erörtert. Der Widersacher tut alles, um dieses Wunder zu verhindern. Und nach unseren Eingangstexten tut der Himmel alles, damit der Widersacher keinen Erfolg hat. Ich war in letzter Zeit 3-mal im Krankenhaus. Es musste die Gallenblase raus, dann musste eine riesige Entzündung im unteren Bauchraum gestoppt werden und kurze Zeit später wurden mir 20 cm vom Enddarm entfernt. Ich war jedes Mal in kürzester Zeit wieder genesen und arbeitsfähig. Immer wusste und spürte ich, dass mir Kräfte des Himmels zugewachsen sind, nicht zuletzt durch die Gebete meiner Glaubensgeschwister und Angehörigen. Im Vorfeld des dritten Aufenthaltes im Krankenhaus habe ich Gott ganz bewusst um Kraft gebeten. Ich hatte Angst. Ich habe Gott ganz bewusst um Kraft gebeten, dass ich mich ganz in seine starken Arme fallen lassen kann. Ich wusste 3 Monate lang, dass ich Anfang Januar, schon ein paar Jahre her, zur Operation in die Klinik gehen werde. Alle Gebete, die zum Himmel aufstiegen, haben etwas Wunderbares bewirkt. Je näher der Termin heranrückte, desto ruhiger und gelassener wurde ich. Ich hatte sowas von keinerlei Angst, dass mancher schon behauptete, ich würde mir ja nur etwas vormachen. Ich würde mir selbst etwas vorgaukeln. Nein, ich habe mir gar nichts vorgegaukelt. Ich hatte definitiv keine Angst mehr. Ich konnte sogar mit Gott reden und ihm sagen, dass ich es selbstverständlich auch annehme, wenn er mich nicht hindurchträgt. Wenn ich nicht vielleicht wieder aufwache aus der Narkose. Dein Wille geschehe. Die Operation dauerte 4 Stunden und es ging alles gut. Klar, sonst wäre ich ja jetzt nicht da. Ich pries Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, dass er mich noch weiter gebrauchen will. Die erste Visite am nächsten Morgen brachte schon die erste Überraschung. Der Oberarzt betastete meinen Bauch und meinte, gibt's eigentlich gar nicht. Meine etwas bange Frage, ob etwas nicht in Ordnung sei, beantwortete er mit einem Kopfschütteln. Nein, nein, meinte er, viel zu gut. So hatte er das am ersten postoperativen Tag noch gar nicht gesehen. Als er dann am dritten Tag die Pflaster wechseln ließ und die fast schon verheilten Wunden sah, schüttelte er wieder den Kopf, lächelte mich aber an und meinte nur, erstaunlich. Später sagte ich ihm auch, dass viele Menschen für ein gutes Gelingen der OP sowie für gesegnete Hände der Ärzte gebetet haben. Da drückte er meinen Arm und meinte, das ist sehr schön, das sieht man auch. Die Erfahrung, die ich hier machen durfte, ist, dass Gott zwar Krankheit zulässt, aber sich bei der Behandlung und heilend und Heilung bei der Behandlung und Heilung segnend einmischt. Ich habe diese Erfahrung gemacht. Aber, und das sage ich hier mit großem Ernst, ihr Lieben, natürlich kommt es vor, dass unsere Gebete nicht so erhört werden, wie wir es gerne hätten. wie wir es uns wünschen. In Jeremia 31,15 lesen wir: Rachel weint über ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn es ist aus mit ihnen. Diese Weissagung galt der Zeit um Jesu Geburt, wir kennen das. Bei solch einem erlebten Schmerz ist Trost mit Worten fast nicht möglich. Und trotzdem dürfen wir als gläubige Menschen immer gewiss sein, dass unser Gott auch schlimmste Schicksalsschläge nur dann zulässt, wenn es dem Ziel unserer Erlösung hin zum ewigen Leben dient bzw. es nicht gefährdet. Ihr Lieben, das ist wichtig. Gott lässt Leid zu, ja. Vielleicht, weil es für irgendjemand wichtig ist, als Korrektiv. Er lässt Leid zu, vielleicht auch ohne Korrektiv. Aber das Ziel, das ewige Leben, ist nie, nie, nie in Gefahr. Sonst würde es Gott nicht zulassen. Da bin ich fest davon überzeugt. Wir verstehen es nur oft nicht. Erfahrungen mit Gott. Bevor ich euch meinen Traum erzähle, den ich am zweiten Tag nach der Operation hatte, ein gigantischer Traum, ihr werdet es nachher sehen, erzähle ich euch noch eine andere Erfahrung. Seit ungefähr 30 Jahren bin ich mit gewissen Unterbrechungen sehr viel im Auto unterwegs. Bringt der Außendienst so mit sich. Man fährt kreuz und quer durch die Lande. Ich hatte mir längst angewohnt, beim Auftreten der ersten Symptome von Müdigkeit, die zu dem bekannten Sekundenschlaf führen können, den nächsten Parkplatz anzufahren und 10, 20 Minuten zu schlafen, funktionierte immer wunderbar. 10, 20 Minuten, wieder auf, und los ging's und weiter. Ganz toll. Funktionierte bis auf dieses eine Mal. Ich war auf der A8 Richtung München-Salzburg unterwegs, als es wieder mal passierte. Ich kämpfte mich gerade noch bis zur Abzweigung Inntal-Autobahn durch und ihr kennt es, man macht das Fenster auf, Radio laut, man singt, man macht und Kampf, Kampf, Kampf bis zur Ausfahrt Rosenheim. Die bin ich schon, was weiß wie oft gefahren. Ich weiß, da oben kommt dann irgendein Platz, da kannst du dich hinstellen, die berühmten 10, 20 Minuten schlafen und dann ist man wieder fit. Über die Brücke rüber, drauf auf die Autobahn, weiter. So dachte ich. Ich setze den Blinker und fahre raus, Rosenheimer Ausfahrt. Und plötzlich stehe ich wo? Ich rolle in einen Parkplatz hinein. Vor mir steht Raststätte. Ich war mein ganzes Leben noch nie da. Ich wusste nicht, wo ich war. Ich wach auf und lese plötzlich Raststätte Samerberg. Blinker raus, Ausfahrt Rosenheim. Ich dachte, ich fahre da raus und stehe vor dem Samerberg, vor der Raststätte. Ich war schlagartig hellwach. Schweißausbruch, was war da los? Mein Auto fuhr mit einem tief schlafenden Fahrer 4 Kilometer weiter. Der Blinker war wahrscheinlich 4 Kilometer lang an, ich weiß es nicht. Und plötzlich stehe ich in der Raststätte Samerberg. Die A8 ist eine der meistbefahrenen Autobahnen Europas. Lesen wir nochmal aus unserem Eingangstext Psalm 91, 11 und 12. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Ihr Lieben, ich habe keine und ich will auch keine andere, was weiß ich was für logische Erklärung für diesen geschilderten Vorgang. Ich für mich weiß definitiv, unumstößlich, ein Engel steuerte mein Auto. Punkt. Er brachte mich sicher zu einem Parkplatz und dafür lobe und preise ich Gott, Vater, Gott, Sohn und den Heiligen Geist auch noch heute. Halleluja. Alles Quatsch, alles Mist, alles Lügenmärchen oder vielleicht doch wahr? Erfahrungen mit Gott. Und jetzt bitte ich alle Kinder, egal wo ihr sitzt, spitzt die Ohren. Denn das ist jetzt wie eine Kindergeschichte vor der Predigt. Das Märchen, das ich euch jetzt erzähle, vielleicht ist es auch gar keins. Oder doch? Ich erzähle euch auf jeden Fall einen märchenhaften Traum, den ich am zweiten Tag nach meiner Operation, also diese Dickdarmoperation hatte, und der mich tief bewegte. Und dass ich diesen Traum überhaupt erzählen kann, ist klar, ich habe ihn sofort aufgeschrieben, nachdem ich aufgewacht bin. Ich war aufgerüttelt. Ich weiß nicht, wo ich war im Traum, vielleicht in den Wäldern Kanadas oder sonst wo auf der Welt. Ich war anscheinend der einzige Mensch weit und breit und ich muss sehr, sehr glücklich gewesen sein. Dieses Gefühl, das war gigantisch. Bei einem meiner Streifzüge durch den Wald hörte ich so ein klägliches Fiepen. Ihr kennt das, wenn Hunde so... Und entdeckte beim Nachschauen einen kleinen Bären. Nicht den weißen, den man jetzt wieder aus dem Nürnberger Tiergarten immer sieht, sondern einen dunklen. Kleinen Bären, der unter einem umgestürzten Baum eingeklemmt war. Als ich ihn mit großer Mühe befreit hatte, bemerkte ich, dass er nicht laufen konnte, denn seine beiden vorderen Pfoten waren gebrochen. Ich suchte passende Äste, schiente beide Beine, legte ihn auf meine Schulter und trug ihn zu meiner Hütte und pflegte ihn gesund. Alles im Traum. Wir wurden zu richtigen Freunden. Nach einiger Zeit auf einem unserer Streifzüge durch die Wälder geriet der jetzt gar nicht mehr so kleine Bär in eine Felsspalte. Und in diesem Moment fiel ein schwerer Stein auf seine Pfote. Die sah ziemlich zermatscht aus. Oder sehr zermatscht. Ich war sehr besorgt und sagte zu ihm, dass da wohl nur eine rasche Amputation helfen wird, sonst muss er sterben. Ich nahm etwas zum Abbinden, Schnur oder was ich da gerade hatte, und wollte gerade mein Messer an einem Stein schärfen. Da sah ich, ich kann es heute noch sehen, wie sich die völlig zerquetschte Pfote wieder in eine normale Pfote verwandelte, in ihre normale ursprüngliche Form verwandelt. Ich war erst ganz sprachlos, dann nahm ich seine Pfote in die Hand, drückte sie ganz vorsichtig. Sie war völlig gesund. Total überwältigt rief ich, wie ist das denn möglich? Da sagte der Bär, bei Gott sind alle Dinge möglich. Und immer noch etwas verwirrt, sagte ich, ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mich im Traum gewundert habe, dass der Bär plötzlich sprechen konnte. Das war vorher nämlich nicht der Fall. Ich weiß auch nicht mehr, was wir dann weiter so machten. Ich weiß nur, dass ich überglücklich war über die Heilung seiner zerquetschten Pfote. Das nächste, an das ich mich erinnere, im Traum, war, dass mit einem Mal ein lautes Brüllen und Krachen und Bersten zu hören war und aus dem Wald trat ein riesiger, wie wir in Bayern sagen, Lackel von Bär. Hoch aufgerichtet war der ungefähr 3 Meter, vielleicht auch 5, ich weiß nicht mehr. Groß, mächtig. Das lief ihm schon der Geifer runter. Der hat in mir wahrscheinlich eine gute Mahlzeit entdeckt. Oh. Er widerte zu uns und brüllte noch lauter. Klar war, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Mein Freund, der viel kleinere Bär, sagte, schnell, das ist der Alleszerstörer der Widersacher, wir müssen fliehen. Und schon rannte er los. Selbst im Traum hatte ich keine Chance, mit meinem vierbeinigen Freund mitzuhalten. Da dreht er sich um und rief, steig auf, ich trag dich. Und schon ging die Post ab. Plötzlich bleibt er stehen und deutet nach vorne. Ich sah eine sehr breite, sehr tiefe Schlucht vor uns. Aus was? Der Riesenbär hinter uns brüllte schon ganz siegessicher. Ich rief noch, lieber Gott, hilf uns. Da sprang der Bär in die Schlucht hinein. Er rief noch, festhalten. Und ich hatte sofort dieses Gefühl des Fallens. Das kennt ihr, ne? Im Traum. Man fällt, spürst die Angst. Das ist meist der Moment, wo wir aufwachen. Ich wachte nicht auf. Ich spürte, dass unser Fallen durch ein Steigen abgelöst wurde. Ich sehe das heute noch, wie plötzlich aus dem Fell Federn werden. Große Federn. Und der Bär verwandelt sich zu einem riesigen Adler. Wir stiegen höher und höher und höher, bis wir auf dem Gipfel eines Berges landeten. Ich sprang ab und ruf, danke, lieber Gott, danke. Da wurde aus dem Adler ein wunderschöner Mensch. Im Traum war ich irgendwie gar nicht überrascht von dem gerade Erlebten, von diesen rasanten Vorgängen. Ich sagte zu ihm nur, bist du ein Engel? Aber er sah mich nur liebevoll an, es war inzwischen dunkel geworden, und sprach, komm, lass uns zusammen die Sterne betrachten. Er erzählte mir, dass wir Menschen uns die Vielfalt und die Entfernungen des Universums überhaupt nicht vorstellen können. Er sagt, es ist so unglaublich weit und groß, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Dann bat er mich, eine ganz bestimmte Stelle, da links von dem und rechts von dem, und genau hinzugucken, was siehst du genau dort zwischen diesem und jenem Stern, sagte er. Und ganz angestrengt guckte ich und versuchte etwas zu entdecken, aber ich sah nichts. Ich sehe gar nichts, sage ich, da ist doch alles nur schwarz. Richtig, sagt er, da ist auch nichts. Komisch. Und jetzt schau noch mal genau hin. Und da sah ich, wie plötzlich ein sehr großer Stern, größer als alle anderen, genau an dieser Stelle aufleuchtete. Er pulsierte so richtig, so als ob er mir zuwinken wollte. Ja, sage ich, jetzt sehe ich ihn. Das ist ja ein Riesenkerl. Wieso konnte ich den denn vorher nicht sehen? Ganz einfach, sagt er, weil er nicht da war. Denk immer dran, bei Gott ist nichts unmöglich. So lagen wir noch einige Zeit und betrachteten den gewaltigen Sternenhimmel mit großer Ehrfurcht. Staunte ich nur und lag. Und dann frage ich ihn noch, hat dieser Stern vielleicht auch einen Namen? Und er sagte, das habe ich noch im Ohr, sag einfach, das ist der Puls Gottes. Und da wachte ich auf. Boah. Ich habe es euch schon gesagt, ich habe sofort aufgeschrieben. Ich weiß, wie flüchtig solche Träume oft sind. Sonst könnte ich euch das hier nicht erzählen. Und dann war etwas ganz stark in mir. Ich nahm eine Bibel und suchte nach einem Text, der mir in diesem Moment in den Kopf kam. Und als erstes wurde ich fündig in Jesaja 40. Jesaja 40 in den Versen 26 und 29 bis 31. Und da steht, hebet eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat dies alles geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt, und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Halleluja. Und den zweiten Text fand ich in 5. Mose 32, Vers 11. Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, so breitete er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Jetzt wusste ich für mich, ja, ich werde wieder gesund. Mir war klar, ja, Gott hat noch was vor mit mir. Und ihr könnt euch sicherlich meine Dankgebete vorstellen, die ich nach oben schickte. Das war für mich so gewaltig. Und ich wusste auch, ich werde dieses Erlebnis zu einer Predigt verarbeiten. Ich habe das dann gleich in der Reha umgesetzt. Und deswegen kann ich heute drüber reden. Ich hatte euch am Anfang zwei Texte zu dieser Predigt genannt. Der erste aus dem 91. Psalm mit der Kernaussage, dass die Menschen, die Gott und sein Wort ernst nehmen, von ihm getragen werden und gesegnet werden. Der Apostel Paulus hat dies mit den schönen Worten zusammengefasst. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Zwei Dinge aus diesem Text. Das Beste für uns ist unsere Erlösung. Das Beste für uns ist die Ewigkeit. Und nach seinem Ratschluss berufen. Da kommt wieder so bei einigen durch, naja, es gibt wohl doch welche, die sind schon von vornherein bestimmt und andere, die haben halt eh keine Chance. Darüber will ich jetzt auch noch etwas mit euch reden. Jesus sagte ja, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, oder? Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Die Heilige Schrift ist voll mit Zusagen unseres Schöpfers, denen, die ihm vertrauen, das ewige Leben zu schenken. Und dieses Vertrauen ist das A und O. Du kannst es dir nicht verdienen. Es geht nicht. Du kannst es nicht kaufen. Es gibt nichts zu kaufen. Du kannst es dir nur im Vertrauen auf seine Zusage schenken lassen. Das Einzige, was wir dazu einbringen können, ist die Annahme dieses Geschenkes. Das Annehmen dieses Geschenkes. Und bevor jetzt wieder die Ja-Aber sich zu Wort melden, was ja immer passiert. Ja, natürlich, wir alle kehrten um. Wir alle, die wir hier sitzen, kehrten um. Und wer noch nicht umgekehrt ist, wird es bald tun. Wir alle bekennen unser sündhaftes Verhalten im Gebet. Wir alle streben beständig danach, unserem Erlöser Jesus Christus in allem ähnlich zu werden. Ja doch, ihr Lieben, es bleibt trotzdem ein Geschenk, die Erlösung und die Hinführung in die Ewigkeit. Wenden wir uns nun der Aussage Jesu zu. Was heißt das, wenn er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt bzw. alle Vollmacht im Himmel und auf Erden? Wozu? Wozu alle Gewalt? Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass im gesamten Universum keine Macht existiert, die größer ist als die unseres Gottes und seines Sohnes Jesus Christus, unserem Herrn. Dazu lesen wir noch ein paar Sätze von ihm. Diese stehen im Johannes 17, 1 bis 5. Wir kennen das als das hohe priesterliche Gebet. Und da betet Jesus, Vater, die Stunde ist da. verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen. Und jetzt kommt's. Damit er, der Sohn, das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Und wer sind das? Er sagte, alle Menschen, die du ihm gegeben hast. Und dann geht's weiter. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Darin steckt ja ungeheuer viel. Aber es sind auch grandiose Antworten auf viele Fragen. Deutlicher kann man es gar nicht sagen, denn Jesus nutzt seine Macht dazu, dass er Menschen zu ihrem Ursprung führt. Und der Ursprung des Menschen ist wo? Bei Gott. Dazu nutzt Jesus seine Vollmacht, dass er Menschen zurückführt. Und er sagt, der Weg ist schmal, steil. Und die Pforte ist eng, wo es durchgeht. Aber wenn ihr euch führen lasst von mir, keine Angst, dann kommt ihr ans Ziel. So einfach ist das. Würde Jesus nun uns Menschen ins ewige Leben zwingen, ob wir wollen oder nicht, dann würde er Machtmissbrauch betreiben. Das ist bei Gott nicht möglich. Das gibt es nicht. Jesus spricht davon, dass er den Menschen das ewige Leben gibt, die ihm der Vater gegeben hat. Die Frage ist natürlich jetzt, wer oder was sind diese Menschen, die der Vater ihm gegeben hat? Gibt es da vielleicht einen Unterschied? Meint er alle Menschen? Oder meint er bestimmte? Das wollte ich jetzt noch untersuchen. Und ihr werdet es gleich hören, zu welchem Ergebnis ich gekommen bin. In seinen Reden vom Ende dieser Welt und vom Gericht spricht Jesus auch von seiner Wiederkunft. Und er spricht auch davon, wer die sind, die angenommen werden zum ewigen Leben und die nicht angenommen werden. Ihr kennt das alle. Matthäus 25, 34 lesen wir, da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Kommet her, ihr Gesegneten. Also die Gesegneten des Vaters werden in der Ewigkeit im Reich Gottes sein. Und um die Gesegneten kümmert sich Christus, kümmern sich die Engel, dass sie, die Gesegneten, das Ziel ja nicht verfehlen. Und ich meine, es ist wichtig, dass wir auch wissen, wer sind denn die Gesegneten? Das kann ich sagen, ist doch ganz einfach. Ich könnte auch sagen, oh, sehr kompliziert. Puh. Wer sind die Gesegneten des Vaters? Ihr Lieben, das sind ausschließlich die Menschen, die sich segnen lassen. Die wollen, dass sie Gott segnet. Die Ja gesagt haben zum Evangelium. Die im Vertrauen auf Gottes Wort gerne seine Gebote halten, es zumindest versuchen. Die sich führen lassen vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist. Das sind die Menschen, die Gott darum bitten, dass er sie mit seiner göttlichen Allmacht zum Ziel führt und dies als Geschenk auch dankbar annehmen. Ein Satz, und der ist mir wichtig. Diese zur Rechten Gottes, diese sind nicht gesegnet, weil sie zur Rechten des Königs stehen. Nein, sie stehen zur Rechten des Königs, weil sie sich bewusst haben segnen lassen. Weil sie in ihrem Leben bewusst um den Segen Gottes gebetet haben und es auch geschehen lassen haben. Weil sie das Geschenk angenommen haben. Deswegen stehen sie zur Rechten. Ich bin überglücklich, dass es nicht so sehr auf unser Können, auf unser Handeln, auf unser Tun und Lassen ankommt, sondern auf unsere Einstellung, auf unser Herz, auf unser Köpfchen. Wollen wir haben heute früh über die Entscheidung gesprochen, wollen wir uns entscheiden dafür, dass wir das Geschenk annehmen? Ja, sonst säßet ihr alle hier nicht rum, ne? Klar doch. Ich bin so froh, dass der allmächtige Gott uns bei unseren Namen gerufen hat, dass er uns seine Kinder nennt. Und deshalb weiß ich, dass wir Erlöste und Gerettete sind, gerettet für die Ewigkeit. Ihr Lieben, wir wissen aus der Schrift, dass kurz vor der Wiederkunft Jesu, und das ist jetzt, Dinge geschehen werden, die unseren Glauben aufs Äußerste fordern. Der Fürst dieser Welt wird sich zum Engel des Lichts verstellen und es heißt, wenn es möglich wäre, würden sogar die Auserwählten, nämlich die, die sich segnen lassen, verführt werden. Aber, und jetzt sage ich auch mal, aber, ihr Lieben, es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Wenn es möglich wäre. Aber es ist nicht möglich. Denn wir gehören Christus. Er nennt uns Schwester und Bruder. Und der ist viel mächtiger als Satan und seine Dämonen. Viel mächtiger. Der die absolute Allmacht im Universum hat, nennt dich und mich Schwester und Bruder, nennt uns Kinder Gottes. Himmlische Wesen, genannt Engel, sind uns zur Seite gestellt. Die leeren Plätze, vielleicht sitzt überall ein Engel, wir sehen sie halt nicht. Weil sündige Menschen Engel in der Regel nicht sehen können. Ihr Lieben, es gibt keinen einzigen Grund, diese göttliche Fürsorge in Frage zu stellen. Wir sind erlöst und wir werden die Ewigkeit schmecken. Alles Quatsch, alles Mist, alles Lügenmärchen, geistlicher Fusel. Nein, nein und nochmals nein. Es ist erlebbare, absolute, göttliche Wahrheit. Ich schließe mit einem weiteren Wort des Apostels Paulus aus dem Philipperbrief. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Freut euch, sagt Paulus. Ihr seid erlöst. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Halleluja. Amen. Lasst uns beten. Heiliger, wunderbarer Gott, herrlich bist du, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Auch wenn wir es nicht richtig ermessen können, so sind wir doch glücklich und froh, dass du, Herr Jesus Christus, Jahweh, deine Gottheit aufgegeben hast, um uns zu retten, um uns wieder dahin zurückzubringen, wo wir seit der Schöpfung doch hingehören, nämlich an deine Seite. So danke ich dir, dass du uns den Glauben geschenkt hast, dass du uns das Wollen geschenkt hast, am Sabbat zusammen dich anzubeten, hier in der Gemeinde. Ich danke dir, dass wir dir nachfolgen wollen und dass du uns die Kraft dazu gibst, demütig und sanftmütig zu sein oder es werden zu wollen. Ich danke dir, dass du eine Gemeinde am Leben hältst, die weit über das hinausgeht, was wir hier sind. Dass du eine weltweite Gemeinde hast, Herr Jesus Christus, Yahweh. Dafür danke ich dir. Und dass du auch Menschen erlöst, von denen wir es vielleicht gar nicht erwarten. Und dass du auch Menschen dein Eigen nennst, an denen wir vielleicht vorübergehen. Hilf uns, dass wir Menschen mit deinen Augen sehen können. Dass wir in unseren Mitmenschen auch Erlöste oder Erlösungsbedürftige sehen. Darum bitte ich dich und danke dir, Herr. Amen.